Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, was würde eigentlich mit uns passieren, wenn wir alles verlieren würden? Unseren Job, unseren Besitz oder sogar unsere Familie? Menschen, die so etwas durchgemacht haben, die machen dabei manchmal eine merkwürdige Entdeckung. Sie berichten davon, wie sie gelernt haben, sich durchzubeißen, wie sie gelernt haben, mit wenig auszukommen, sich auf das Wesentliche zu beschränken und wie sie irgendwie in all dem Leid auch darin gewachsen sind. Wie sie paradoxerweise nach einer solchen Krise dankbarer geworden sind und ihr Leben seitdem bewusster leben. Es geht natürlich nicht jedem so, aber manchmal erleben Menschen das. Nun ja, denkt ihr jetzt vielleicht, das mag ja sein, aber ich könnte trotzdem gut auf so eine schmerzhafte Erfahrung verzichten, wenn es darum geht, Dankbarkeit zu lernen. Denn wir lernen es ja schließlich von klein auf, Danke zu sagen, werden wir dazu angehalten, und auch ein Erntedankgottesdienst erinnert uns daran, dass wir Danke sagen sollen. Aber ist uns das wirklich bewusst? Alle, die wir hier sitzen, wir alle haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben etwas zum Anziehen. Einige von uns sind heute Morgen sogar mit dem eigenen Auto hierher gekommen. Und die meisten von uns haben heute Morgen sicher schon ein feines Znüni genossen. Und wir haben heute frei. Wir haben eine Stunde Zeit, uns hier in die Kirche zu setzen und zusammen Gottesdienst zu feiern. Und auch das ist übrigens nicht selbstverständlich, dass wir hier in der Kirche sitzen dürfen, ohne Angst zu haben, dass uns hier etwas zustößt oder dass wir nachher, wenn wir rauskommen, verhaftet werden, weil wir hier einen christlichen Gottesdienst feiern. Haben wir das heute Morgen schon bewusst wahrgenommen, wie gut wir eigentlich dran sind? Menschen, die etwas sehr Wichtiges verloren haben, die nehmen diese Kleinigkeiten, die alles andere als selbstverständlich sind, oft viel bewusster wahr. Das ist etwas, was uns passieren könnte, wenn wir alles verlieren. Der Predigttext für diesen Erntedanktag, der führt uns aber jetzt einmal das genaue Gegenteil vor Augen. Was würde mit uns passieren, wenn wir alles gewinnen? Wenn wir das Große losgezogen haben und auf der Sonnenseite des Lebens sind? Wäre das nicht wunderbar? Träumen wir nicht alle heimlich vom großen Lottogewinn, mit dem wir bis an unser Lebensende ausgesorgt haben, so viel haben, dass wir uns gar keine Gedanken mehr um unsere Zukunft machen müssten? Jesus erzählt uns dazu ein Gleichnis und ich lese als Grundlage für die Predigt einen Abschnitt aus dem Lukasevangelium im 12. Kapitel. Jesus sagte zu seinen Zuhörern: Seht euch vor und hütet euch vor jeder Art Habgier, denn auch dem, der im Überfluss lebt, wächst sein Leben nicht aus dem Besitz zu. Und er erzählte ihnen aber ein Gleichnis. Das Land eines reichen Mannes hatte gut getragen. Da dachte er bei sich: Was soll ich tun? Ich habe keinen Raum, wo ich meine Ernte lagern kann. Und er sagte: Das werde ich tun. Ich werde meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und dort werde ich all mein Getreide und meine Vorräte lagern. Dann werde ich zu meiner Seele sagen können: Seele, du hast reichen Vorrat da liegen für viele Jahre. Ruh dich aus, iss, trink, sei fröhlich. Zunächst einmal bis dahin. Was passiert, wenn wir alles gewinnen? Dem Mann in diesem Gleichnis geschieht genau das. Das Land eines reichen Mannes hat gut getragen. Das ist eine Win-Win-Situation für eine einzelne Person. Ein Mensch, der ohnehin schon reich ist, der fährt jetzt auch noch eine weitere reiche Ernte ein. Das ist das große Los, das ist der Sechser im Lotto. Aber etwas hier ist faul, denn er wirkt gar nicht glücklich darüber. Er wirkt eher ein bisschen verzweifelt. Seine Reaktion ist ja nicht, hurra, was für ein Glück, ich habe eine reiche Ernte. Seine Reaktion ist, was soll ich machen? Ich habe doch keinen Platz. Das ist das, was wir heute so schön als Luxusproblem bezeichnen. Wo soll ich nur hin mit meinem ganzen Besitz? Ich habe keinen Platz. Zum Glück hat der arme Kerl im Gleichnis die rettende Idee. Ich werde meine Scheunen abbrechen und größere bauen und dann werde ich zu meiner Seele sagen können, Seele, du hast reichen Vorrat daliegen für viele Jahre, ruh dich aus, iss, trink, sei fröhlich. Lass es dir richtig gut gehen. Eigentlich wäre das ein schönes Happy End von diesem Gleichnis, wenn das Schicksal diesem reichen Mann nicht einen Strich durch die Rechnung machen würde. Denn das, was Jesus jetzt weiter erzählt, das stellt die ganze Situation noch einmal auf den Kopf. Ich lese den zweiten Teil des Gleichnisses. Gott aber sagte zu ihm, du Tor, noch in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir zurück. Was du aber zurückgelegt hast, wem wird es dann gehören? So geht es dem, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist vor Gott. Soweit das Ende von unserem Gleichnis. Was würde mit uns passieren, wenn wir alles gewinnen? Das wäre eine ganz schön riskante Situation. Es könnte nämlich dazu führen, dass wir unseren Besitz wichtiger nehmen als unsere Beziehung zu Gott. Und wenn es ganz übel kommt, so wie in diesem Gleichnis, dann würden wir das sogar erst dann merken, wenn es schon zu spät ist und der Tod an unsere Tür klopft. Ja, Menschen können zu wenig zum Leben haben. Das kennen wir, das ist uns bewusst. Wir können aber auch zu viel zum Leben haben. Das ist die Botschaft in diesem Gleichnis. Was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und dabei Schaden zu nehmen an seinem Leben? Das sagt Jesus an einer anderen Stelle. Und auch in der Umgangssprache kennen wir das, dass wir manchmal sagen, wenn wir finden, dass unser Gegenüber jetzt gänzlich den Verstand verloren hat, dann sagen wir zu ihm, dir geht's wohl zu gut. Also nicht, dir geht's schlecht oder was ist los mit dir, dir geht's wohl zu gut. Das steckt da auch mit drin. Wenn es uns zu gut geht, dann verlieren wir den Verstand. Ein Glück hören wir heute dieses Gleichnis von Jesus. Er gibt uns den Tipp, zwischen zwei Dingen deutlich zu unterscheiden. Zwischen Besitz und Leben. Oder allgemeiner formuliert, zwischen Haben und Sein. In unserer Welt, da heißt es oft, hast du was, dann bist du was. Und in der Tat, wir definieren uns tatsächlich häufig über unseren Besitz. Unser Haus, unser Auto, unsere Ferien, unsere Kleidung, unser Smartphone und so weiter. Das fängt schon in der Schule, fängt das an. Aber das Leben selbst ist nicht käuflich. Und die wirklich wichtigen Dinge im Leben, die sind auch nicht käuflich. Und ebenso wenig gibt es ein Leben auf Vorrat, das man in Scheunen aufbewahren könnte, wie dieser reiche Mann es versucht. Als Gott ihm erscheint und sagt, noch in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir zurück, da wird der reiche Mann mitnichten so beruhigt geschlafen haben, wie er sich das in seinen Träumen ausgerechnet hatte. Kein Wunder, würde ich das Schicksal dieses Narren teilen und wüsste, dass ich die nächste Nacht nicht überlebe, dann wäre jedes Haus, jedes Auto, jedes Smartphone und so weiter auch für mich plötzlich unwichtig. Das Leben wächst uns nicht aus dem Besitz zu, sagt Jesus. So geht es dem, der für sich Schätze sammelt und doch nicht reich ist bei Gott. Das ist das Risiko am Wohlstand. Das machen wir uns oft gar nicht bewusst. Eben, wir können zu wenig zum Leben haben, wir können aber auch zu viel zum Leben haben. Es ist ganz schön riskant, alles zu gewinnen. Aber was macht eigentlich jetzt den Narren in der Bibel aus? Der hat nämlich nichts mit einem mittelalterlichen Hofnarren zu tun oder auch nichts mit den Narren, die wir drüben an der Fasnacht in Säckingen so antreffen, wenn es hoch hergeht. Als Narr oder wie in unserer Übersetzung es heißt, als Tor bezeichnet die Bibel einen Menschen, der sich komplett von Gott gelöst hat und der sein Leben selbst bestimmen will, selbst in der Hand haben will. Ein Menschen, der weder Gottes Furcht noch Vertrauen auf Gott kennt und auch nicht moralisch unterscheiden kann, was gut und böse ist. Das Gegenteil von einem Narren in der Bibel ist ein Weiser. Das, was bei diesem reichen Narren auffällt, ist, dass er gänzlich isoliert daherkommt. Es gibt außer ihm keine weitere Person in seinem Umfeld und er ist so auf sich selbst fixiert, dass er mit seiner Seele Selbstgespräche führt. Seele, nun hast du Ruhe, sagt er zu sich selbst. Ein Gegenüber, wie Frau und Kinder oder sonst Familie, scheint er nicht zu haben. Und die Frage am Schluss, wem werden deine Vorräte gehören, die lässt sogar vermuten, dass es noch nicht einmal einen Erben gibt. Der reiche Mann ist ein einsamer Mann. Er hat nur sich selbst und seine Habe. So sehr hat ihn sein Besitz in Beschlag genommen, dass er vom Besitzer selbst zum Besitz geworden ist. Was dieses Gleichnis will, ist, dass wir unseren Blickwinkel ändern. Wenn wir nämlich zwischen Besitz und Leben, zwischen Haben und Sein unterscheiden, dann können wir die Reihenfolge auch umdrehen. Nicht hast du was, dann bist du was, sondern bist du was, dann hast du was. Also nicht den Fokus auf das zu legen, was wir haben, sondern den Fokus auf das zu legen, was wir sind. Aber was sind wir? Wir sind, sagt Jesus immer und immer und immer wieder, Gottes Kinder. Gott liebt uns und Gott sorgt für uns in guten wie auch in schlechten Zeiten. Unmittelbar nach diesem Gleichnis sagt Jesus zu seinen Zuhörerinnen und Zuhörern, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr anziehen werdet, noch um den Leib, sorgt euch nicht um das Leben, was ihr essen werdet, noch um den Leib, was ihr anziehen werdet. Euer Vater weiß doch, dass ihr all das braucht. Denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Und weil wir etwas sind, weil wir Gottes Kinder sind, haben wir auch etwas. Wir haben nämlich einen Wert. Wir sind Gott wertvoll. Das ist unser Schatz bei Gott. Das macht uns reich, egal ob wir Geld haben oder ob wir kein Geld haben. Und diese Beziehung, die fehlt dem reichen Narren. Deshalb bricht seine Welt ein, als er die Nachricht bekommt, dass er sterben wird. Alles, wofür er gelebt hat, das, was ihm bisher wichtig war, all das wird er verlieren in einer einzigen Nacht. Wenn wir entdecken, dass wir selber wichtig sind, dass wir bei Gott einen hohen Eigenwert haben, dann kann uns das nichts und niemand mehr nehmen. Denn ich bin mir gewiss, weder Tod noch Leben vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, schreibt Paulus. Diese Entdeckung lässt uns vom Narren zum Weisen werden, ohne dass wir erst die schmerzhafte Erfahrung am eigenen Leib machen müssen, dass die Dinge, die wir haben, uns im Ernstfall nicht mehr tragen können. Diese Entdeckung macht uns bewusst, dass wir die wesentlichen Dinge im Leben nicht verdienen müssen und das auch gar nicht können. Die wesentlichen Dinge im Leben, die werden uns geschenkt. Und so lädt uns dieser Erntedanktag ein, innezuhalten und uns bewusst zu machen, wem wir letztlich unser Leben und auch unser Wohlergehen zu verdanken haben. Und das Interessante finde ich mit diesem Gleichnis, der Erntedanktag, der verlangt keine Dankbarkeit von uns, so wie Eltern, die ihr Kind mitten in der Freude über ein Geschenk ermahnen, wie sagt man? Der Erntedanktag schenkt die Dankbarkeit und Freude über die Erfahrung, nämlich beschenkt zu werden. Und er bewahrt uns davor, dass wir die Dinge, die wir erwerben, wichtiger nehmen als die Dinge, die uns geschenkt werden. So wie der reiche Narr in unserem Gleichnis darauf hereingefallen ist. Und so wünsche ich uns, möge dieser Erntedankgottesdienst uns hören und sehen und gleich beim Abendmahl riechen und schmecken lassen, wie reich Gott uns beschenkt und wie wertvoll wir Gott sind. Wir haben unseren Wert und diesen Wert kann uns niemand nehmen, denn wir sind Gottes Kinder und bleiben es, was immer auch kommen mag. Amen. Und der Friede Gottes ist höher als alle menschliche Vernunft. Dieser Friede halte und bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.